ARD.
Der ganz erste Impuls war, okay, das ist ein Traum. Du wachst jetzt gleich auf, das ist nicht passiert, das ist nicht wahr, du hattest jetzt nicht gerade einen schweren Unfall. Das kann nicht sein, das kann einfach nicht sein. Ich bin 20, Hilfe, was mache ich? Das kann einfach nicht passieren.
True Care. Intensive Fälle mit Ricardo Lange. Bevor wir beginnen, möchten wir euch auf Folgendes hinweisen. In dieser Folge wird ein Unfall geschildert. Falls dieses Thema bei euch Stress oder Unwohlsein auslösen könnte, hört den Podcast lieber mit einer vertrauten Person, mit der ihr die Folge auch unterbrechen könnt, um euch über das Gehörte zu unterhalten. Und jetzt geht's los.
Es ist ein warmer Tag im September 2019. So ein Herbsttag, der sich eigentlich noch wie Sommer anfühlt. Gina zieht sich ihre Motorradjacke an und möchte gemeinsam mit ihrem Freund in die Stadt fahren. Das Motorradfahren ist eigentlich sein Hobby. Bald will auch Gina ihren Motorradführerschein machen.
Wir wollten eigentlich nur einen Kaffee trinken fahren. Ich habe gerade meine Ausbildung angefangen. Also ich habe gerade 2 Wochen gearbeitet zu dem Zeitpunkt, habe mein Abi gemacht.
Die Fahrt beginnt eigentlich ganz normal. Die beiden sind auf einer Landstraße unterwegs. Als sich das Motorrad in die nächste Linkskurve legt, merkt Gina plötzlich, dass es viel zu steil in der Kurve liegt.
Das war eine Sekunde, es hat sich angefühlt, als hätte mich jemand vom Motorrad runtergezogen. Ich habe noch meinen Freund auf dem Motorrad gesehen, die Funken vom Motorrad gesehen, ihn wegschlittern sehen. Und ich weiß nur noch, dass ich mich komplett so zusammengekrümmt habe. Also ich habe meinen ganzen Körper angespannt, ich habe die Augen zugemacht. Und dann bin ich wach geworden. Da ging es einen Abhang 10 Meter runter, wach geworden im Dreck auf dem Bauch liegend und konnte mich nicht regen. Also halsabwärts habe ich gar nichts gespürt. Dachte dann, okay, ich bin querschnittsgelähmt. Also irgendwas stimmt hier nicht. Ja, es war so wie in einem Traum. Also es hat sich alles so unreal angefühlt.
Als die Sanitäter eintreffen, zeigt sich für sie erst das ganze Ausmaß des Unfalls. Sie versuchen, Gina zu bewegen und stellen fest, hier zählt jede Sekunde. Also werden Gina und ihr Freund nicht mit dem Rettungswagen, sondern mit dem Helikopter ins Krankenhaus gebracht.
Während diesem Zeitpunkt vom Helikopter bis ins Krankenhaus dachte ich, ich bin tot. Also ich habe die wohl die ganze Zeit gefragt, ob ich tot bin. Ich war wie so eine Hülle nur noch. Also ich habe quasi meinen eigenen Unfall von oben gesehen. Ich habe nur noch dieses helle Licht gesehen und ich habe gedacht und konnte aber nicht reden. Also ich war wie gefangen in meinem Körper.
Er hat ein leichtes Schädelhirntrauma und Prellungen. Sie hat weniger Glück. Die Liste von Ginas Verletzungen liest sich wie der Bericht einer Massenkarambolage. Ein beidseitig zertrümmertes Becken, offener Schienbeinbruch im rechten Unterschenkel, Wadenbeinbruch im selben Bein. Und das Schlimmste, Ginas linker Arm wird vollkommen zerschmettert.
Das Krankenhaus.
Die Verletzungen ihres Freundes werden in einem anderen Krankenhaus behandelt. Währenddessen liegt Gina 2 Tage im Koma. Danach wird sie 2 Wochen lang auf der Intensivstation versorgt.
Ich weiß bis heute nicht genau, was genau da alles passiert ist, weil ich halt so unter Medikamenten stand, dass ich vieles gar nicht mehr wirklich weiß.
Und das ist auch nicht verwunderlich. Viele Patienten auf einer Intensivstation befinden sich aufgrund der Schwere ihrer Verletzung im Koma oder müssen durch uns mit Narkosemittel künstlich in diesen Bewusstseinszustand gebracht werden. Das passiert nicht nur, um sie beispielsweise beatmen zu können, sondern auch, um Schmerzen weitestgehend auszuschalten und den Körper zu schonen. Wie stark ein Patient unter Beruhigungsmittel gesetzt werden muss, das hängt ganz von seinen Verletzungen und seiner Erkrankung ab. Weil das Bewusstsein in diesem Zustand beeinträchtigt ist, kann es passieren, dass Realität und Traumwelt miteinander verschwimmen und Patientinnen und Patienten nicht mehr wissen, was wirklich passiert ist und was sie sich nur eingebildet haben. Aber zurück zu Gina. Die wird auf der Intensivstation versorgt, während die Ärzte im Krankenhaus versuchen, ihren Arm zu retten. Und die tun ihr Möglichstes. Aber dann...
Also die Hand wurde lila, eigentlich habe ich den Arm nie gesehen. Und dann habe ich einmal, weil eine Krankenschwester leider das nicht so abgedeckt hatte, den Finger gesehen, also nur den Daumen. Und der war komplett schwarz, lila. Und ich habe gesagt, Leute, mein Arm stirbt ab. Das kann nicht sein. Was passiert hier? Ich wusste, das kannst du jetzt nicht mehr retten. Also das ist ja nicht mehr ein Teil von mir. Das ist nicht durchblutet. Da stimmt was nicht. Und dann wurde ich auf die Unfallchirurgie verlegt von der Intensivstation und dachte, okay, vielleicht kann man da doch noch irgendwas machen. Vielleicht verliere ich dann in Anführungsstrichen nur die Hand oder nur den Unterarm und das ist nicht ganz so schlimm.
Ein Hoffnungsschimmer für Gina. Mit ihrer ganzen Kraft klammert sie sich an ein Wort. Vielleicht.
Und dann kamen meine Eltern weinend rein und dann wusste ich schon, okay, das irgendwas stimmt nicht. Und dann haben meine Eltern gesagt, ja, der Arm muss ab, also auch über dem Ellbogen.
Für Gina ein Riesenschock. Wie Ärzte in der Praxis entscheiden, ob sie einen Körperteil retten können oder eben nicht, das weiß Dr. Andreas Gatter. Er ist Chefarzt der Klinik für interdisziplinäre Rettungs- und Notfallmedizin an der BG-Klinik in Ludwigshafen am Rhein. Die kennt ihr vielleicht aus der SWR-Serie Die Unfallklinik.
Wann eben diese Extremität zu erhalten oder zu retten ist oder nicht. Abhängig davon, wie schwer verletzt der Arm ist. Wir können den Knochen immer wieder befestigen, wir können Haut zusammennähen, wir können Hauttransplantate von irgendwo anders vom Körper dahin transplantieren, wir können Nerven zusammennähen und Gefäße adaptieren. Das ist grundsätzlich alles möglich. Aber wenn wir wissen, dass das Outcome eben nicht so sein wird, dass der Arm das überleben wird, dass die Hand dauerhaft nicht durchblutet sein wird, dann tun wir dem Patienten nichts Gutes, indem wir den Arm oder das Bein wieder dran machen, rekonstruieren, sondern müssen dann die Entscheidung treffen, dass es eben nicht zu retten ist.
Für Gina bleibt es leider nicht bei einer OP. Nach kurzer Zeit ist klar, es muss nachamputiert werden. Das bedeutet, der verbleibende Arm über den Ellbogen muss noch einmal gekürzt werden.
Das war halt schon erstmal so ein Schocker, ne? Weil die gesagt haben, okay, wir können da nichts machen. Also entweder behältst du den Arm, aber du stirbst in ein paar Tagen, weil du halt einfach eine Sepsis, also eine Blutvergiftung bekommst. Oder wir amputieren dir den Arm und du behältst dein Leben. Und für mich war klar, dann nimm den Arm weg, weil was will ich damit? Wie eklig der aussieht, der riecht, ich will das nicht. Das ist kein Teil mehr von mir.
Gina verliert also ihren Arm, aber sie gewinnt etwas anderes, die Aussicht zu leben. Was sie mir dann erzählt, berührt mein Pflegeherz.
Vor der Amputation wurde ich in den Flur geschoben und habe da gewartet auf die OP. Und da war eine Pflegerin, mit der ich mich sehr gut verstanden habe. Und sie kam zu mir und sagt, hey, wie läuft's? Und ich habe sofort angefangen zu heulen. Ich habe gesagt, die nehmen mir jetzt meinen Arm weg, die schneiden mir den Arm ab. Es hat nicht geklappt. Und sie hat einfach mit mir geweint. Und das war so ein herzlicher, menschlicher Moment, weil sie so, das war eigentlich eine Fremde, aber sie hat so diesen Moment mit mir gehabt. Und das ist sowas, woran ich mich erinnere, weil ich war halt in dem Flur alleine. Meine Familie durfte da nicht mehr hin. Und diese Frau stand mir halt einfach beiseite. Und daran erinnere ich mich noch.
Menschen bei uns auf der Intensivstation befinden sich immer in einer Ausnahmesituation. Gestern, da war ihre Welt noch in Ordnung. Und heute werden sie durch einen schweren Schicksalsschlag komplett aus dem Leben gerissen. Eine Welt bricht zusammen. Mir als Pfleger fällt es oft schwer, Emotionen nicht an mich heranzulassen. Es kommt vor, dass mich ein Fall so sehr berührt, dass ich mitweinen muss. Und wenn ich das erst tue, sobald ich das Zimmer verlassen habe. Vieles macht mich nachdenklich und oft frage ich mich, wie würde ich mich in dieser Situation fühlen? Wie würden, so wie in Ginas Fall, meine Angehörigen reagieren, wenn ich so einen Unfall gehabt hätte?
Das sind in der Tat keine schönen Situationen. Unfälle treffen Menschen immer unerwartet. Ein Unfall geht sehr schnell. Weder die Angehörigen noch der Patient oder die Patientin hatten Zeit, sich darauf vorzubereiten. Und trotzdem muss man versuchen, zu einem frühen Zeitpunkt die Wahrheit auf den Tisch zu legen, um eben nicht den Patienten oder die Angehörigen in einem Glauben zu lassen, dass alles gut wird, wenn wir wissen, dass eben nicht alles gut wird.
Die Amputation.
Die Amputation ist eine endgültige Entscheidung. Also es ist nicht mehr rückgängig zu machen. Und das wissen wir, wenn wir in dieser Notfallsituation in den Saal gehen mit diesen Patienten. Insofern überlegt man sich das sehr genau, ob es jetzt zu diesem Zeitpunkt wirklich sein muss. Weil der Patient kann sich nicht mehr darauf vorbereiten. Und manchmal, wenn es eben eine so schwere Verletzung ist und es eine endgültige Entscheidung braucht in dieser Situation, dann sind wir uns durchaus darüber im Klaren, was das auch für den Patienten bedeutet.
Eine endgültige, nicht umkehrbare Entscheidung, auch in Ginas Fall. Sie erinnert sich an die ersten Momente nach der Amputation.
Ich weiß nur, es war wie in so einer Raumstation da unten. Das sah ganz, ganz komisch aus. Ich bin aufgewacht, ich habe geschrien, weil ich so Schmerzen hatte und irgendwie war keiner da. Für mich ist das alles, wenn ich mich dran erinnere, so verschwommen. Also das fühlt sich so unecht alles an.
Insgesamt 3 Monate verbringt Gina im Krankenhaus. Die Amputation ihres Arms hat ihr körperlich sehr zugesetzt. Und dann waren da ja noch die anderen Verletzungen im Bein und im Becken.
Bis ich wieder am Leben teilnehmen konnte, waren es, glaube ich. Also die erste Zeit konnte ich gar nicht laufen. Ich bin im Rollstuhl nach Hause gekommen. Eigentlich sollte ich noch in ein anderes Krankenhaus hier in die Nähe verlegt werden. Ich wollte aber nach Hause, weil ich gesagt habe, ich weiß, ich kenne mich sehr gut. Also ich kann meinen Körper sehr, sehr gut einschätzen. Und ich habe gesagt, ich weiß, wenn ich jetzt noch länger im Krankenhaus bleibe, dann drehe ich durch. Dann habe ich noch Depressionen und dann haben wir noch ein Problemchen am Hals. Und da habe ich gesagt, ich will nach Hause, ich kriege das alles irgendwie hin.
Gina sagt das hier mal ganz so nebenbei. Aber der psychische Aspekt ist beim Thema Amputation nicht zu unterschätzen. Eine Untersuchung im Fachmagazin Die Orthopädie zeigt schon 2006, dass von 75 untersuchten Patienten mit einer Amputation der Beine 27% erhöhte Depressions- und 25% erhöhte Angstwerte aufwiesen. Davon bleibt Gina glücklicherweise verschont. Aber sie leidet unter schlimmen Phantomschmerzen, auch während unseres Gesprächs.
Ich spüre die linke Hand, die nicht da ist, immer noch. Das ist so heiß die ganze Zeit. Es ist so ein Stechen, Brennen. Manchmal fühlt es sich an, als würde man mir so den Daumen auskugeln. Also nach dem Unfall war es sehr, sehr, sehr extrem.
Phantomschmerzen treten fast immer auf, wenn ein Patient eines seiner Gliedmaßen verloren hat. In solchen Fällen geben wir von den Ärzten angeordnete Schmerzmittel und versuchen, so einfühlsam wie möglich zu sein. Wichtig dabei ist, die Schmerzen und Sorgen des Patienten ernst zu nehmen. Schmerz ist immer individuell und jeder empfindet ihn anders.
Die Prothese.
Jetzt wird's technisch. Als Pfleger hat man ja schon mal mit Menschen zu tun, die Prothesen tragen. Aber wir sind natürlich keine Experten für die technische Seite. Also habe ich mir einen echten Fachmann ins Boot geholt. Merkur Alimusay leitet die Abteilung für technische Orthopädie am Universitätsklinikum Heidelberg. Er steht uns in dieser Folge als Experte zur Seite, wenn es um Prothesen geht.
Prothesen kommen immer dann zum Einsatz, wenn eine Extremität fehlt. Das kann ein Unfall sein, das kann Krankheit sein. Da gibt es tatsächlich unterschiedliche Gründe, die dazu führen können, dass ein Mensch einen Arm verliert oder ein Bein verliert. Und dann wird das ersetzt und man spricht historisch sogar, und das klingt irgendwie komisch und gerade 2024 eigentlich auch unwirklich, von Körperersatzstücken.
Gina bekommt eine Armprothese. Sie erinnert sich an den Moment, an dem sie zum allerersten Mal die Prothese anlegen konnte.
Das Gefühl war, ich weiß noch, ich konnte das gar nicht glauben. Ich habe einfach angefangen zu weinen. Das war wieder so, okay, da ist jetzt wieder was. Und das war somit das Schönste, was ich in meinem Leben bekommen habe irgendwie. Also das war, ich werde das nie vergessen, wie ich da saß und er die Prothese reingebracht hat. So, der hat die gehalten wie so ein Baby. Und dann habe ich die angezogen. Sie hat so perfekt gepasst. Und es war einfach so, es war so ein Gefühl von Dankbarkeit.
Dass Gina hier so emotional ist, das ist für mich total nachvollziehbar. Immerhin kauft man ja so eine Prothese nicht wie ein T-Shirt von der Stange. Bis zur perfekt sitzenden Prothese ist das ein langer, langer Weg.
Zunächst einmal, also alles in dem Bereich, was Sinn macht, ist erstmal individuell. Und zwar individuell an der Stelle, wo wir die Technik, also sprich eine künstliche Hand oder einen künstlichen Ellbogen, mit dem Menschen verbinden. Das Verbindungsstück selber, das nennen wir Schaft. Und diese Schäfte, die werden individuell gefertigt. Da werden Silikone verwendet, um elastische Materialien einzusetzen, die eben nicht wehtun, die sich auch gut an die Struktur anschmiegen. Wir alle wissen, dass wir nun mal nicht aus Stein sind, sondern Weichteile, Muskeln, Gewebe haben, die sich auch verändern, auch tagsüber verändern und vor Weihnachten auch mal verändern. Und da muss man ein bisschen drauf eingehen können. Und dann muss das Ganze verbunden werden mit diesen technischen, bionischen Systemen, sprich mit so einem Ellbogen oder mit so einer Hand. Und dieses Ganze, ja, wenn man so will, diese Komposition, das ist Teil des Handwerks des Orthopädietechnikers.
Technische, bionische Systeme. Das klingt erstmal kompliziert, ist aber eigentlich ganz einfach erklärt. Man versucht sich anzusehen, wie eine menschliche Hand oder ein Arm funktionieren und versucht das dann technisch nachzubilden.
Das wird komplett auf dich angepasst. Also du machst Gipsabdrücke, du wirst ausgemessen, wie lang der Arm ist, der noch vorhanden ist, damit du dieselbe Länge hast, wo dein Ellbogen ist, damit das alles halt passt und symmetrisch ist. Dann hast du Probeschäfte, dann gehst du hin und probierst es erstmal an, guckst, wo Druckstellen sind, dann wird das wieder angepasst, wird heiß gemacht, wird, also sehr, sehr viele Termine hatte ich, bis sie gepasst hat.
Gina steuert ihre Prothese über ihre Brust- und Rückenmuskulatur. Die Steuerung von solchen Hilfsmitteln klappt nicht immer intuitiv. Merkur Alemusay unterstützt Patientinnen und Patienten dabei, sich an ihr neues Körperteil zu gewöhnen.
Sie stehen unter Druck, sie haben ein fürchterliches Schicksal erlebt. Und ich sage mal, das Fehlen einer Extremität ist dann immer nur ein Teil. Es gibt natürlich einen wahnsinnig wichtigen psychosozialen Aspekt, der da noch mit reinkommt. Es geht darum, wie werden wir wahrgenommen. All diese Aspekte spielen mit rein. Und da wissen wir, dass ein Training, das wirklich auf den einzelnen Menschen eingeht, essentiell ist. Also wenn es ein kleines Kind ist, dann spielen sie mit denen, dann gehen sie raus, spielen ein bisschen Fahrrad. Wenn es der Handwerker ist, dann gehen sie mit dem irgendwo in die Werkstatt und lassen den was in der Werkstatt machen. Und vielleicht möchte jemand stricken, häkeln, klettern oder auch irgendwie ins Fitnessstudio. Und darauf muss man eingehen. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt und unser ganz, ganz hehres Ziel. Es klappt leider nicht immer, aber ich glaube, wir werden da immer besser.
Im Fitnessstudio, dort trifft man Gina auch an. Das Training ist sehr wichtig für sie. Durch ihre Verletzung am Becken und das Ungleichgewicht ihrer Schultern durch die Amputation ist ihr Körper in Disbalance. Später wird sie die körperlichen Auswirkungen davon spüren, durch Rückenschmerzen zum Beispiel.
Ich mache mir gar keine Sorgen, was mein Alter angeht, weil ich denke, ich habe jetzt alles geschafft. Warum sollte ich dann das nicht schaffen, wenn ich älter bin? Also es bringt mir auch nichts, jetzt Angst vor der Zukunft zu haben, weil am Ende des Tages vielleicht ist dann später gar nichts und es ist alles gut. Und ich habe mir meine jungen Jahre damit verbracht, mir Sorgen zu machen, was ist, wenn ich älter bin. Also das, ich glaube, das würde mir mein Leben einfach voll einschränken und das will ich halt nicht. Deswegen gucke ich einfach, ich nehme es, wie es kommt. Ich habe einen Arm verloren und habe es hingekriegt, also werde ich auch alles andere hinkriegen.
Die einarmige Prinzessin.
Der fehlende Arm ist mittlerweile Ginas Markenzeichen geworden. Auf Instagram, wo sie seit ihrem Unfall viel über ihr Leben mit Behinderung postet, nennt sie sich sogar die einarmige Prinzessin. Auch ihre Familie nennt sie mittlerweile so, erzählt sie mir. Wenn Gina darüber spricht, dann lächelt sie. Während unseres gesamten Gesprächs habe ich auch das Gefühl, dass sie ihr Schicksal sehr viel mit Humor nimmt. Und das gilt auch für ihre Behinderung.
Ich mache Späßchen darüber. Ich nehme mich selber nicht zu ernst und ich bin auch nicht so streng. Es gibt ja oft Leute, die sagen, ja, das Wort Behinderung ist nicht schön. Sag bitte Einschränkung. Ich finde Einschränkung nicht schön. Ich finde, das ist eine Behinderung. Es ist genauso wie, du sagst ja auch nicht, also ein Fernseher ist ein Fernseher, weil das der Name ein Fernseher ist. Und eine Behinderung ist eine Behinderung. Wir müssen es nicht schönreden, wir müssen es nicht umschreiben. Es ist einfach, wie es ist.
Ich finde es super, dass Gina als Betroffene hier so eine starke Meinung hat. Andere Menschen in ähnlichen Situationen sehen das anders und das ist auch absolut in Ordnung. Das wollen wir an dieser Stelle auch mal klarstellen. In dieser Podcast-Folge geht es allerdings um Gina und ihre Geschichte. Sie erzählt, dass sie die Debatte rund um genaue Formulierungen und korrekte Sprache sehr anstrengend findet.
Weil selbst ich als Mensch mit Behinderung habe manchmal Angst, was Falsches zu sagen. Ich denke manchmal, okay, das kannst du jetzt nicht sagen, weil es gibt Leute, die mögen das nicht, aber was ist so schlimm an dem Wort? Also es ist einfach, das ist die Bezeichnung dafür und fertig.
Gina ist als Content-Creatorin auf Instagram aktiv, war in der ARD-Mediathek-Serie Cyborgs auf Instagram zu sehen und sie modelt. Auf Social Media setzt sie sich seit ihrem Unfall für mehr Sichtbarkeit für Menschen mit Behinderung ein und sie teilt ihre Erfahrung, so wie hier im Podcast.
Also der Grund, warum ich die Geschichte erzähle, ist eigentlich meine Freundin gewesen, die gesagt hat, mach das jetzt mal und du findest Leute, denen auch was passiert ist. Weil ich habe gedacht, ich bin die Einzige. Ich habe mich so allein gefühlt. Ich dachte, okay, ich habe irgendwie niemanden, der mir zeigt, wie ich gewisse Sachen mache, der mir Hilfsmittel zeigt und war dann so alleine irgendwie damit. Und dann habe ich halt mich fotografieren lassen, wider Willen. Ich habe eigentlich gesagt, ich mag das nicht, Instagram ist nicht meins. Und dann haben wir halt das Bild gemacht und habe halt hingeschrieben, was mir passiert ist. Und das hat sich so befreiend angefühlt. Und dann habe ich gemerkt, okay, das tut mir irgendwie gut, darüber zu reden, das aufzuschreiben. Und das war wie so ein Tagebuch. Und ich habe niemanden gefunden, der genau diese Amputation hat wie ich. habe aber dann gemerkt, okay, ich kann aber jetzt anderen was damit geben. Ich war dann so, ich habe mich so gesehen als Pionierin. Ich habe gesagt, okay, wenn ich halt niemanden finde, dann bin ich einfach diejenige, die die Tipps teilt, die sich Gedanken macht. Ich teile alles, wie ich mir eine Hose zumache, wie ich Zahnpasta drauf mache, wie ich mir meinen Apfel schneide. Ich mache das dann einfach alles.
Dass Gina das Gefühl hatte, mit ihrer Behinderung allein zu sein, könnte auch daran liegen, dass die Zahl der Amputationen in Deutschland eher rückläufig ist. Das hat auch damit zu tun, weil durch die erhöhte Sicherheitsmaßnahmen am Arbeitsplatz weniger Arbeitsunfälle passieren als früher.
Also grundsätzlich, wenn es darum geht, Zahlen abzuschätzen, wie viele Menschen amputiert sind, wie viele Menschen Prothesen tragen, sind wir in Deutschland leider nicht so richtig gut aufgestellt. Ich kann Ihnen nur sagen, dass wir in Deutschland über viele Jahre hinweg von 60.000 Amputationen insgesamt pro Jahr sprechen. Also wenn wirklich im Unterschenkel, im Oberarm, im Unterarm amputiert werden muss. Das ist so die Größenordnung. Und die letzte Zahl, die mir geläufig ist, ist, dass wir deutlich unter 10% im Bereich der oberen Extremität sind. Das sind so die Größenordnungen.
Gina ist eine von diesen 10%. In unserem Gespräch fasziniert mich total, wie sortiert sie wirkt, wie positiv und wie stark.
War mir auch wichtig, dass ich das alleine schaffe, dass ich nicht abhängig davon bin, dass jemand anders das für mich macht. Weil es ist nicht immer jemand da und ich muss es halt alleine können und ich liebe es, selbstständig zu sein. Und dann war das halt für mich wichtig, dass ich das auch kann. Und dann, ja, dann ziehe ich mir meine Prothese an, dann gehe ich fahre auch zu meinen Terminen immer selbst. Ich habe so einen Knauf im Auto, kann man sich vorstellen, wie so ein Staplerfahrer. An dem Knauf ist dann Blinker, Hupe, damit ich das Lenkrad nicht loslassen kann, Automatikfahrzeug, damit ich halt wirklich da nicht schalten muss. Ich musste eine extra Prüfung machen, um mein Auto fahren zu dürfen. Ja, dann hatte ich die eine Fahrstunde und es hat sich angefühlt, als hätte ich noch nie was anderes gemacht. Also ich habe mich da reingesetzt und die haben mich gefragt, sind Sie sowas schon mal gefahren? Ich sage, nee, okay. Es war aber direkt so, ich kenne das irgendwoher.
Im Alltag, erzählt Gina, ist sie so gut wie nie auf Hilfe angewiesen. Bis vor kurzem hatte sie Probleme, sich die Haare zu einem Zopf zu binden. Mittlerweile hat sie aber auch das gelernt.
Ich bin sehr kreativ schon immer gewesen und ich mag es, wenn irgendwas nicht funktioniert und ich eine Lösung dafür finden darf. Not macht erfinderisch.
Dass es an der einen oder anderen Stelle Probleme gibt, das ist völlig normal. Orthopäden können in solchen Fällen aber weiterhelfen.
Natürlich ist der Umgang miteinander, und ich sage bewusst miteinander, ein wahnsinnig persönlicher. Und es ist nun mal so, dass ich, und ich will da niemanden zu nahe treten, aber ich bringe jetzt nicht mein Auto in die Werkstatt. Also wenn dann die Werkshalle zugeht, ist mir relativ egal, wer jetzt das Bauteil wechselt. Wenn es am Ende funktioniert, bin ich glücklich. Und niemand passt dieses Auto auch an mich persönlich an. Aber bei so einer Prothese ist das was anderes. Also sie lernen sich unheimlich gut kennen und es muss wirklich die Chemie stimmen. Also natürlich bleibt man professionell, aber man erfährt einfach wahnsinnig viel. Und sie gehen ja tief auch in die persönliche Seite hinein. Deswegen bleibt man eigentlich auch sehr lange zusammen, muss man ganz klar sagen. Manchmal ein Leben lang und manchmal, wenn sie mit Kindern anfangen, sehen Sie die zuerst als kleine Kinder, vielleicht sogar noch lange vorm Kindergarten. Und dann gehen die irgendwann in den Kindergarten und dann gehen sie in die Schule. Und irgendwann kommen sie dann mit ihrem Freund und ohne die Eltern. Und dann merken sie plötzlich, sie sind alt geworden und ihre Patienten auch. Aber es entsteht eine gewisse Bindung. Und das gehört einfach dazu. Und manchmal passiert es auch, dass die Chemie nicht passt. Und dann muss man auch miteinander umgehen und muss einen Weg finden.
Ihren ganz eigenen Weg hat Gina für sich gefunden. 2022 nimmt die damals 22-jährige einarmige Prinzessin bei der Wahl zur Miss Germany teil.
Ich habe halt einfach gesehen, die waren ja auf der Suche nach Frauen mit einer Mission. Also die haben gesagt, hey, hast du was zu erzählen und willst du irgendwie was verändern? Und ich war so, wo sind die Frauen mit Behinderung? Und die gibt es. Also ich weiß ja jetzt, dass es sie gibt. Das Argument ist ja dann, ja, aber viele wollen sich nicht zeigen. Ja, ich weiß, dass viele sich zeigen möchten. Und dann habe ich gedacht, ja komm, machst du das einfach mal. Auch wieder dieses Pionierdenken, dass ich dachte, okay, das mache ich jetzt nicht nur für mich, das mache ich jetzt auch für andere.
Am Ende reicht es für Gina leider nicht für den Sieg. Sie wird Zweite.
Jetzt ganz ehrliche Meinung, dass ich nicht gewonnen habe. Ich war ein bisschen traurig, weil es hat genau eigentlich gepasst, jemanden mit einer Behinderung gewinnen zu lassen. Es hätte den Nerv der Zeit getroffen. Jetzt dieses Jahr hat schon wieder niemand mit einer Behinderung gewonnen.
Tja, auch wenn sich einige Formate explizit für mehr Diversität aussprechen, am Ende gewinnen dann doch oft die normschönen Frauen. Gina wird Vize-Miss Germany und ich finde das ganz schön beachtlich. Und sie ist auch in anderen Bereichen beruflich sehr erfolgreich. Sie moderiert im MDR und sie hält Vorträge.
Für mich war das ein, das war so ein Meilenstein in meinem Leben, den ich da erreicht habe, dass ich das machen darf mit denen. Und ich hoffe, dass es einfach noch größer wird. Noch mehr Veranstaltungen, noch mehr auch rote Teppich-Veranstaltungen, einfach, dass die Prothese sichtbar ist. Also ich möchte jetzt nicht nur alles auf meinen Unfall beziehen, aber ich finde es wichtig, dass wir über Behinderung sprechen. Und je mehr Menschen wir da erreichen, desto besser ist es. Und das ist irgendwie mein Ziel, dass wir da in so eine, dass das normal wird einfach alles.
Ich habe seit dem Gespräch mit Gina sehr viel über ihre Mission nachgedacht. Ich finde es wahnsinnig beeindruckend, mit wie viel Energie sie sich für mehr Sichtbarkeit von Menschen mit Behinderung einsetzt. Und dass sie ihren Unfall als Chance für sich selbst begriffen hat und positiv in die Zukunft schaut.
Ich sage immer den Leuten, sucht euch was, das euch Spaß macht, das euch erfüllt, auch egal was andere sagen, macht das, worauf ihr Lust habt. Das Leben ist so kurz, deswegen ist es zu kurz, um das zu machen, was andere von dir erwarten. Und wenn mal was nicht funktioniert, hinterfrag dich, was könnte das jetzt für einen Grund haben, was kann mir das bringen für die Zukunft, und versuch immer, die positiven Dinge an einem zu sehen. Und das kann schon viel ausmachen.
Das ist auch einer der Gründe, warum ich diesen Podcast mache. Ich begegne hier sehr vielen Menschen, die trotz ihrer Schicksalsschläge besonders positiv durchs Leben gehen und mich mit ihrer Lebenseinstellung inspirieren. Und ich hoffe, euch geht's genauso. Mehr Infos zum Thema Amputation und Prothesen findet ihr in den Shownotes. In 2 Wochen geht es hier um das Thema Alkohol. Ich freue mich, wenn ihr auch dieses Mal wieder dabei seid. Das war To Care. Ein Podcast über medizinische Themen und Menschen, deren Gesundheitsgeschichten oft unsichtbar bleiben, erzählt von Betroffenen und mir, Ricardo Lange. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfiehlt sie gerne weiter und bewertet den Podcast auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Neue Folgen gibt es in der ARD-Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt.
True Care ist ein Podcast von SWR3. Host Ricardo Lange. Produktionsleitung Anna-Maria Hergt. Redaktion und Skript Sandra Herbsthofer und Anna-Maria Hergt. Komposition Nasu Hijri. Schnitt David Janus. Außerdem an diesem Podcast beteiligt Marc Bürkle und Stefan Heuer. Besonderer Dank an die Kollegen der SWR-Produktion Die Unfallklinik.
Jetzt noch unser Podcast-Tipp für euch. Und da geht's um ein Thema, das im stressigen Klinikalltag oft unterzugehen scheint, nämlich der Klimaschutz. Der Gesundheitssektor ist Studien zufolge grob für 5% des CO2-Ausstoßes verantwortlich. Das ist eine ähnlich große Hausnummer wie die Luftfahrt oder die Schifffahrt. Aber es gibt schon heute engagierte Menschen in Kliniken, die Lösungen vorantreiben. Auf andere Narkosemittel umsteigen zum Beispiel, Besteck wiederverwenden oder nachhaltige Kittel anschaffen. Unsere Kolleginnen von NDR Podcast Mission Klima waren in der Charité zu Besuch, die versucht, den Klimaschutz ganzheitlich anzugehen. Die neue Folge findet ihr ab dem 17. Mai in der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt.